Selbstgespräche. Gute Fragen, ehrliche Antworten, tiefe Gespräche. Heute ein Selbstinterview mit Sarah Schill.
Ich kenne dich natürlich ganz gut und trotzdem merke ich, wenn ich so Sachen lese, die du gemacht hast oder mir deine Filme angeschaut habe, dein Buch, auch deine drei, glaube ich sogar, Instagram-Accounts, ja genau, drei sind es, dann kriege ich nicht so richtig ein Bild von dir. Und ich habe auch die Sachen gelesen, die du auf Facebook geschrieben hast. Ich habe mir eben den Film Samoa in Tonga angeschaut, dein Buch gelesen, Anständig Leben, über das wir nachher noch sprechen. Und ja, das ist wirklich so mein größtes Fragezeichen. Wer bist du? Ja, das ist gleich eine gute Einstiegsfrage, gleich die allereinfachste. Ja, wer bin ich? Das ist, glaube ich, die große, große Frage meines Lebens. Rauszufinden, wer ich bin, warum ich hier bin und ja, was meine Aufgabe ist auf dieser Welt. Erstmal, ja, die Daten, ne? Ich bin Sarah Schill, ich bin Autorin, ich habe Filmproduktion studiert, ich habe Drehbuch studiert an der Drehbuchwerkstatt in München. Ich bin Mutter von zwei wunderbaren Söhnen. Ich bin seit, ich glaube, 22 Jahren in einer Beziehung und schon, jetzt muss ich kurz rechnen, schon 15 Jahre verheiratet. Also, ja, das sind so die äußeren Daten. Ich habe 10 Jahre in Berlin gewohnt und wohne jetzt wieder in München mit meiner Familie. Im Lehel auch, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube tatsächlich, dass so dieses Ganze, diese unterschiedlichen Dinge, die ich mache, ne, vom Schreiben, Fotografie, Therapie, ich habe ja eine Therapieausbildung auch gemacht, ich habe eine kleine Teefirma, dass das alles so Versatzstücke sind. Und deine Frage, wer bist du, ich selbst immer wieder in all dem zu finden versuche. Aha. Und was hast du gefunden bis jetzt? Ich glaube, dass ich all das bin, ne? All diese äußeren Teile und gleichzeitig nichts davon. Und das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen wie so ein Klischee, bla bla, so ja, ich bin alle meine Teile, aber noch viel mehr oder auch gar nichts davon. Manchmal begegne ich so einem Kern von mir, das kann in der Meditation sein, das kann aber auch, keine Ahnung, beim Tanzen sein, in bestimmten Momenten, wo ich so einen Glimpse von einer Idee davon kriege, was es vielleicht sein könnte, so in einer Verbindung, Verbundenheit mit allem zu sein und gleichzeitig so total frei. Ja, das ist natürlich, weil das die große Frage meines Daseins ist, ist es tatsächlich auch wirklich eine schwierige Einstiegsfrage. Ich glaube, so am allermeisten, wenn ich so die Essenz zu greifen versuche, was mich ausmacht, vielleicht das, dann komme ich immer wieder zur Liebe zurück. Und Liebe ist ja so ein wirklich abgenutzter Begriff in der ESO-Szene, in, keine Ahnung, Romantic Comedies oder so, in Liedern, in überall. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, wer bist du, dann bin ich in erster Linie jemand, die wirklich sehr, sehr lieben kann. Ich habe echt ein großes Herz, auch ein Herz, das ganz oft dicht macht, vielleicht auch vor zu viel Emotion. Aber da passt viel rein. Da passt viel Liebe für Menschen rein. Natürlich für meine nahen Menschen, aber eigentlich für alle Menschen. Und auch wenn ich immer wieder so der Wut begegne, die bei mir viel mit Unverstandensein zu tun hat oder mit Unverständnis, mit mich fremd fühlen und andere fremd fühlen, ist darunter immer wieder die Möglichkeit von einer offenen Tür, einem offenen Herzen. Ja, vielleicht ist das, kommt, das ist, glaube ich, das Nächste, wo ich jetzt gerade im Moment drankomme. Ich bin jemand, die wirklich gut lieben kann. Wow. Das ist eine schöne Antwort. Ja, finde ich gerade auch. Es ist immer noch so, dass ich denke so, das ist es noch nicht ganz. Das geht doch noch besser. Aber ja, gerade im Moment ist es das Beste, was ich geben kann. Das ist interessant, weil du hast ja erst ganz viel so diese äußeren Versatzstücke auf die Frage, wer bist du, ne? Also all diese Lebensdetails und so gegeben, um dann so ganz woanders hinzuschwenken. Ja, weil ich glaube, ich in diesen Lebensdetails schon immer danach suche, dieses tiefere Ich, dieses tiefere Sein, wie auch immer man es nennen möchte, in einen Einklang zu bringen. Und nach außen zu bringen. Ich glaube, dadurch, dass ich so viel auf der Suche bin, ist es oft so, dass ich keine Ahnung habe, wie soll ich denn nach außen gehen? Und das ist teilweise so ein Gefühl von einer absoluten Implosion. Ich habe manchmal das Gefühl, so dieses nicht nach außen transportieren können, was in mir ist, was ich aber nicht greifen kann, führt dazu, dass in mir so ein irrsinniger Stau und Druck sich ansammelt, der sich in Wut äußern kann, in Depression, in einem absoluten Aktionismus, in viel zu tun, irgendwas zu tun, in der Hoffnung, dass irgendwo dieses Ventil ist oder diese Tür, die dann aufgeht und wo so ein Fluss reinkommt, wo endlich das zu fließen beginnt, wer ich bin in irgendeiner Korrelation zur Außenwelt, dass ich das Gefühl habe, da findet das ist eine Harmonie da drin. Meistens ist es das Gefühl, dass ich mit ganz, ganz vielen Fragezeichen zu mir selber, zu der Welt, zu meinem Platz in der Welt, zu meinem Platz zwischen den Menschen aufwache morgens, in meinen Träumen schon die Fragen habe. Ich träume ganz oft von einem Bahnhof, wo ich nach einem Zug schaue, nach einem Zug suche und immer in den falschen Zug einsteige oder mein Zug abgefahren ist oder eben in den falschen Zug einsteige, der fährt irgendwo hin, ich muss wieder zurückfahren. Und so kommt es mir manchmal vor, so dieses suchend durch Hallen zu laufen, die alle irgendwas mit mir zu tun haben, aber nie die richtigen Hallen sind. Und dann steige ich ein in einen dieser Züge, nur um dann festzustellen, der war es nicht, ich muss wieder zurück auf los. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Bild dafür, wie ich mich oft fühle mit mir. Nicht immer. Nicht immer. Also nicht, wenn ich zum Beispiel reise, wenn ich mit meinen Kindern wirklich intensiv im Kontakt bin, wenn ich in der Natur bin. Es gibt so Momente, wo das Suchen im Bahnhof, das Suchen insgesamt mal zur Ruhe kommt, aber die sind wirklich selten. Und ich glaube, deswegen mache ich so viel im Außen, um das irgendwo endlich zu finden. Natürlich wissend, dass man im Tun selten die Lösung findet für das, was in einem drinnen ist. Aber ich in mir drinnen diese Instanz nicht finde, die ich suche, glaube ich. Vielleicht ist das ein, oh Gott, jetzt habe ich gerade einen ganz schönen Lava-Flash, gell? Du unterbrichst mich. Ja, ja, alles gut. Mein Vater, der erzählt manchmal davon, von einer Erfahrung, als er mitbekommen hat, dass es den Weihnachtsmann und das Christkind nicht gibt. Und dass das für ihn sehr, sehr erschreckend war. Und vielleicht ist es für mich so, hat es sowas wie eigentlich noch nach einer, so einer ganz naiv, in einer naiv kindlichen Art, nach so einer Art göttlicher Instanz zu suchen, die einem sagt, du bist richtig in der Welt und das ist dein Ort, das und das ist deine Aufgabe und damit wirst du glücklich und kannst auch andere Menschen glücklich machen und kannst wirken auf eine sinnhafte Art und Weise. Und auf diese Instanz warte ich, glaube ich, mein Leben lang oder suche nach der bei unterschiedlichsten, bei Heilern, bei Therapeuten, bei weisen Menschen, auch teilweise bei ganz schön kruden, bei irgendwelchen Weissagern oder Kartenlegern. Nur um immer wieder daran zu scheitern und immer wieder vor der gleichen Tür mit der großen Frage, wer bist du, zu stehen? Wer bist du und wie zeigt sich das im Außen? Dieses Außen ist für mich wichtig, weil ich aus irgendeinem Grund das Drängen mitbekommen habe, im Außen wirksam zu sein, auch sichtbar zu werden, aber vor allen Dingen wirksam zu sein. Also sei es durch mein Schreiben, sei es durch Geschichten, sei es wodurch auch immer, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist das Eitelkeit, aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, es ist wichtig, das, was in mir drin ist, zu entdecken und in einen Fluss zu bringen, der dann im Außen wirkt. Und bislang ist es mir wirklich sehr, sehr geringfügig gelungen nur. Puh, wenn ich dem zuhöre, muss ich ehrlich sagen, es klingt irrsinnig anstrengend. Ja, das ist es auch. Es ist manchmal wirklich mir selber wahnsinnig anstrengend, ich zu sein. Und ich habe Freunde, die sagen mir so Sätze wie, kannst du nicht mal fünfe gerade sein lassen? Ich würde so gerne mal einfach fünfe gerade sein lassen. Aber in mir ist ein solches Drängen, und vielleicht ist es ein innerer Anteil, das kann total gut sein, der mich immer drängt und mir immer eine Karotte vor die Nase hält. Mein Gefühl ist anders dazu. Mein Gefühl ist, dass es mehr ist als das, mehr ist als eine Karotte. Das ist eigentlich so wie man nennt das den Daimon, so diese große Lebensaufgabe, der Sinn hinter allem, dass es den tatsächlich gibt und dass der sehr scheinen könnte durch mich und ich weiß einfach nicht, was es ist, das mich da ja immer wieder zurückwirft oder nicht wirklich. Ich weiß es nicht, ja. Ich kann es, glaube ich, nicht viel besser beschreiben, aber es ist anstrengend. Und eigentlich glaube ich, dass in der Anstrengung nicht die Antwort liegt. Also noch mehr zu tun, noch mehr zu machen, noch mehr Druck reinzugeben, mich eigentlich immer weiter davon wegbringt. Aber ich finde den Weg noch nicht so richtig. Ich suche ihn sehr auf unterschiedliche Weise. Kannst du dir vorstellen, einfach mal nichts zu tun? Schwer. Das fällt mir wirklich schwer. Ich kann mir das vorstellen, wenn ich auf Reisen bin, weil dann so viel Neues auf mich einströmt. Aber auch auf Reisen habe ich sofort Ideen, schreibe ich sofort Texte auf, mache ich sofort Fotos. Also es ist so ein Ausdrucksdrang in mir schon drin. Und es gibt einfach so ein paar Projekte, es sind gar nicht so viele. Also es kommen immer neue dazu, weil ich einfach wahnsinnig gerne Projekte ersinne oder mir immer wieder ganz viele Geschichten oder Ideen zu unterschiedlichsten Dingen reinrauschen. Es gibt so ein paar Projekte, bei denen ich das Gefühl habe, die möchte ich auf die Welt bringen. Selbst wenn sie dann niemanden interessieren, ich möchte sie aus mir raus in die Welt gebracht haben. Und was ist das? Es gibt zum einen einen Film, den habe ich vor Jahren geschrieben, als ich an der Drehbuchwerkstatt war. Ein Drehbuch, daran habe ich dann irre lang gearbeitet mit einer Produktionsfirma, mit unterschiedlichen Regisseuren und habe aus einem mittelmäßigen Drehbuch es geschafft, innerhalb von 6 Jahren und wahnsinnig viel Arbeit ein absolut desaströses Drehbuch zu schreiben, weil viel zu viele Leute mitgeredet haben, weil mir unklar war, worum es eigentlich geht, wo ich hin will. Das war ein ziemlicher Schmerz. Wir waren schon kurz vor Dreh quasi oder beziehungsweise hatten schon angefangen zu casten, hatten die erste Produktionsförderung für dieses Drehbuch bekommen. Ich habe damit auch Preise gewonnen. Und dann ist das ganze Ding gescheitert und das war für mich ein wirklich schrecklicher, also es war einfach ein schrecklicher Moment, der mich tatsächlich aber sehr viel weitergebracht hat mit mir. Und dieses Buch lag nun seit echt vielen Jahren brach. Es geht eben um Essstörungen und ich hatte nicht verstanden, worum es eigentlich geht, mir. Und dazu habe ich jetzt tatsächlich einen neuen Ansatz gefunden oder ich glaube den wahren Ansatz. Das werde ich auch erst wissen, wenn ich es geschrieben habe, ob das tatsächlich so ist. Daraus einen Film zu machen, ist mir ein wahnsinniges Anliegen, weil ich da, glaube ich, was erzählen kann und was begriffen habe für mich, das ich wichtig finde. Dann gibt es zwei Bücher, jetzt gerade ein Kinderbuch, das ich fertig geschrieben habe, worüber ich mich einfach wahnsinnig freuen würde, wenn es in die Welt käme, weil das Geschichten sind, die ich meinem großen Sohn immer erzählt habe, das ich jetzt fertig geschrieben habe und gerade auf Verlagssuche bin, wo es um Freundschaft geht, um Unangepasstheit, um Mut. Mut und ja, man selbst zu sein, zueinander zu stehen. Und ehrlich gesagt, in allererster Linie um die, weiß jetzt nicht, warum ich ehrlich gesagt habe. Es geht in allererster Linie um die Magie in der Welt. Und daran glaube ich und daran habe ich entschieden zu glauben, dass es mehr gibt, als wir sehen und dass es tatsächlich eine Art von Magie gibt, zu der wir einen Zugang haben können, wenn wir es zulassen oder wenn wir uns dafür öffnen können. Und ich sage da, ich habe mich dafür entschieden, weil selbst wenn ich den Zugang nicht finde oder nicht immer finde, ich einfach für mich weiß, dass ich die Welt lieber so sehen möchte. Wie, also, dass du dir das vorstellst. Vielleicht ist es einfach eine Vorstellung, vielleicht ist es einfach nur was ich punktuell erlebt habe und was ich nicht abtun möchte als punktuelle Erlebnisse, sondern dem zu vertrauen, dass diese Erlebnisse wahrhaftig waren und vielleicht wahrhaftiger als vieles andere. Und weil ich lieber in einer Welt leben möchte, in der es Magie gibt und Unentdecktes, als in einer Welt, in der das alles einfach so ist, wie es unsere Augen so sehen und wir so durchleben und dann irgendwann sterben. Das ist keine Welt, die mich interessiert. Und deswegen ist so dieses magische Buch und diese Geschichte, in der Kinder zusammen entdecken, wie viel Magie es in der Welt gibt und die sehen lernen, ist mir ein großes Anliegen. Das ist schon fertig geschrieben, wie gesagt. Und dann arbeite ich gerade an einem Familienroman, wo es so um die Familie meines Vaters geht, um meine Beziehung zu meinem Vater auf eine Art, um meinen Onkel, der in den 80er Jahren in Berlin sein Coming-out hatte, was für ihn sehr schwer war, weil er so aus einer erzkatholischen Familie vom Dorf kam und dann an AIDS erkrankt ist und auch letzten Endes an AIDS gestorben ist. Und um die Geschichte meiner Oma, die sehr verfremdet erzählt wird, dennoch diese Figur meiner Oma mit dieser krassen Gläubigkeit auf einem Dorf in Unterfranken und diesem engen Katholizismus, den ich da immer wieder erlebt habe, der aber natürlich auch ganz viel Halt gegeben hat. Darum geht es. Es geht da um die deutsche Geschichte von den 20er Jahren bis heute mit der Leerstelle des Zweiten Weltkrieges, mit der Leerstelle der DDR. Und aber besonders des Zweiten Weltkrieges, was eine Leerstelle ist, die ich gerade, weil ich sie auslasse, so einen Schatten über das ganze Buch wirft. Und diese Geschichte, die ist mir wichtig zu erzählen. Ich glaube, weil ich mich meinem Onkel immer so irrsinnig nahe gefühlt habe, insgesamt mich viel mit meinen Familien, meinen Wurzeln beschäftigt habe und es mir wichtig ist, da Heilung reinzubringen und dieses Buch zu schreiben und dem Worte zu geben und so eine Ehrung des Lebens, das viel zu früh geendet hat, und auch dieses viel zu früh Enden für mich immer sehr, sehr wie so ein kleines Warnschild war, immer wieder zu sagen so, hey, du darfst leben und das ist ein absolutes Geschenk und nicht selbstverständlich. Und dem eine Stimme zu geben, das ist mir total wichtig. Dann gibt's noch ein Buch, wo es so um meine eigene Geschichte geht, das auch wichtig ist, das aber nicht so drängend ist wie diese Projekte jetzt. Genau, also das ist der Grund, warum ich jetzt gerade es mir sehr schwer fällt, nichts zu tun, aber vielleicht ist das natürlich nur eine Ausrede, weil ich jetzt auch angefangen habe, einen Podcast zu machen und angefangen habe, tatsächlich mit Klienten zu arbeiten oder nach Klienten zu suchen in erster Linie, aber anfange mit Klienten zu arbeiten für die Therapie, weil ich da auch noch für mein Zertifikat tatsächlich Leute brauche, mit denen ich arbeite. Und jetzt merke ich gerade, dass ich mich total in Zeug verhasple und das passiert mir sehr, sehr oft. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen überrannt jetzt von diesen ganzen Inhalten, von irgendwelchen Geschichten. Und verstehe nach wie vor nicht so ganz, weshalb du eine Zeit lang nicht einfach nichts tun kannst. Die einfachste Antwort oder so eine klassische Therapieantwort wäre natürlich, ich habe solche schreckliche Angst, nichts zu tun, weil sich dann ganz viele Dinge zeigen würden. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist es auch so, dass diese permanente, prekäre Finanzsituation, in der ich lebe oder gelebt habe lang und jetzt natürlich durch Corona nicht besser geworden ist, mir nie so richtig diese Ruhe gibt zu sagen, jetzt mache ich einfach mal nichts. Vor allen Dingen auch in Bezug auf meine Söhne, ne? Wir sind einfach noch nicht so, oder ich fühle mich nicht so abgesichert für die Zukunft und habe das Gefühl so, wow, die Uhr tickt aber, jetzt bin ich 43. Ich müsste da jetzt echt mal ein bisschen mich kümmern. Dass ich es mir deswegen vielleicht nicht erlaube. Wie geht es dir mit deiner Familie, wenn da so viel Stress und Druck gefühlt, also was ich jetzt aus deinen Worten gehört habe, immer wieder ist? Ist da überhaupt der Raum dafür? Ja, das ist natürlich ein bisschen Finger in die Wunde, weil es mir irrsinnig wichtig ist, neben dem Ausdruck durch mein Schaffen, nennen wir es mal so, wirklich eine präsente Mutter zu sein, die im Kontakt ist, die sich selbst reflektiert, die mit ihren Kindern auch schöne Sachen macht, Dinge erlebt, die ihnen viel ermöglicht, die ihre Persönlichkeiten sieht, und mit ihnen einfach Zeit verbringt und auch mit jedem Einzelnen von ihnen und natürlich auch noch mit meinem Mann, was sehr, sehr wichtig ist und wirklich rar im Moment. Und das merke ich natürlich, dass das immer wieder einfach viel ist, viel Anspruch. Und aber tatsächlich ist der größte Druck, glaube ich, liegt in diesem Suchen. Weil vielleicht wäre es auch einfach möglich, die Suche wegzulassen und einfach zu tun, was getan werden muss und den Rest der Zeit mit den Kindern zu sein. Das denke ich mir immer wieder so. Ist es mir noch nicht so gelungen. Hm. Wie geht's dir mit deinen Kindern? Wie sind die so? Natürlich großartig. Die sind wirklich großartig. Das werden natürlich alle Eltern sagen, oder die meisten, hoffe ich. Es gibt nichts, was mein Herz jemals so aufgesprengt hat. Es gibt nichts, was mich so extrem herausfordert auch. Weil aus dieser Größe der Liebe natürlich zum einen die Größe der Verlustmöglichkeit kommt, zum anderen aber auch einfach ein Spiegel, Menschen, die so nah sind, und nicht wie vielleicht ein Partner sich Mühe geben, bestimmte Dinge nicht anzusprechen, sondern die durchaus sehr, sehr deutlich signalisieren und einen auch wirklich spiegeln, einem teilweise auch unglaublich ähnlich sind. Nicht immer das Beste in einem rausbringen, auch wenn man, in dem Falle ich, das sehr, sehr dringend möchte. Deswegen sind sie tatsächlich, so abgedroschen das klingt, meine größten Lehrmeister. Und es ist ein unglaubliches Geschenk. Es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn ich die sehe, ich muss mich schon zurückhalten, ich finde die beiden so fantastisch, dass ich ihnen eigentlich von morgens bis abends einfach immer nur sagen könnte, was für unglaubliche Wunder sie sind, was für eine unglaubliche Situation das ist, dass ich ihre Mutter sein darf. Da muss ich echt gleich heulen. Das ist für mich, das war tatsächlich, seit mein großer Sohn ist 10 Jahre alt, der kleine 4, in all der Zeit gab es keinen Moment, selbst wenn wir Streit hatten, selbst wenn es scheiße war oder so, aber ich glaube, es gab keinen Moment, wo ich das als selbstverständlich angesehen habe. Und ich bin da auch manchmal, ich laufe dann durch die Welt und denke so, wow, andere Eltern wirken in ihrem Elternsein so selbstverständlich. Und für mich ist es wirklich jeden Tag aufs Neue so, dass ich denke so, krass, ich darf eure Mutter sein? Abgefahren, wunderbar. Fordernd, überfordernd, alles auf einmal, aber ja, das ist tatsächlich Wahnsinn. Das ist tatsächlich Wahnsinn, wie ultra brutal man lieben kann. Ich liebe meinen Mann wahnsinnig. Wir haben so viel durch, wir haben wirklich eine lange, eine krasse, eine wilde, eine intensive, eine zerfleischende Liebe mit allem hoch und tief. Und dennoch bleibt es jemand, den ich mir ausgesucht habe und der jeden Tag einfach gehen könnte oder von dem ich jeden Tag gehen könnte. Und natürlich sind wir durch die Kinder verbunden, aber es ist trotzdem auf eine Art was anderes, weil er ist nicht abhängig von mir. Und zum einen die natürlich einfach in meinem Bauch gehabt zu haben und geboren zu haben und zum anderen dieses Gefühl von dieser immer Verbundenheit, egal was ich tue, selbst wenn ich nach Costa Rica auswandere und ihn nie wieder schreibe, werde ich ihre Mutter bleiben und es wird einen Einfluss auf ihr Leben haben. Das macht eine Art von Verbindung, von Verantwortung, ja, und natürlich von Liebe, die ich erstaunlich finde. Also, hätte ich früher gewusst, wie toll das ist, Kinder zu haben, hätte ich wahrscheinlich mehr. Und zugleich finde ich es erstaunlich, also krass. Ich merke gerade, ich benutze oft die Wörter erstaunlich und krass. Das zumindest im Zusammenhang mit meinen Kindern. Naja, ich finde es Wahnsinn, dass so viele Menschen einfach so Eltern werden können. Mit all dieser Verantwortung, mit all dieser Verbindung, dass es nicht quasi erstmal einen Lehrgang geben muss dafür. Aber es ist natürlich das Natürlichste der Welt eigentlich. Dennoch fühlte ich mich manchmal für die Intensität der Aufgabe absolut unzureichend gewappnet. Warum in den Schulen nicht viel, viel mehr darüber gelehrt wird, was es bedeutet, auf eine gute Art und Weise in Verbindung zu sein, für sich selbst zu sorgen und dadurch für jemand anderen sorgen zu können, weil das ja Mütter oft tun, einfach sich selbst vergessen und oder vernachlässigen und alles für die Kinder tun und dann völlig ausgebrannt zu sein. Also all solche Dinge. Wie bleibt man ein Paar, wenn man nicht schläft und gleichzeitig eine neue Person in das Leben kommt, die so viel Raum einnimmt? Wie geht man mit der Angst um, die plötzlich neu da ist, dass jemand, den du bis dahin nicht in deinem Leben hattest, dir wieder genommen werden könnte? All diese Dinge, ich weiß es nicht, ich glaube, die erleben nicht alle Eltern so intensiv wie ich. Für mich ist es unglaublich intensiv. Beinahe täglich. Ja, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Habe ich auch gerade vergessen. Aber auch das klingt echt nach ganz schön viel Anspruch und ganz schön viel Druck dahinter. Weißt du, ich habe dieses eine Leben und ich will es nicht verpassen und ich will es nicht vergurken, indem ich das so weglebe. Ich glaube, das ist so meine größte Sorge, dass ich irgendwo was übersehe oder zu träge bin, zu bequem und das Leben so weglebe und plötzlich ist es vorbei. Und ich habe weder rausgefunden, wer ich bin, noch habe ich wirklich mein Bestes gegeben. Jeder gibt sein Bestes. Aber das für mich Beste, um den Menschen um mich rum zu zeigen, was für wahnsinnige Wunder sie sind. Und allen voran meinen Kindern. Und anderen Menschen? Denen auch. Ich habe einen wahnsinnig tollen Mann. Ich habe so einen wahnsinnig tollen Mann. Und das Tolle ist, dass immer wieder Türen aufgehen. Wir sind echt unterschiedlich und wir haben so ein paar Knackpunkte, um die wir uns, glaube ich, nach wie vor so ein bisschen rumdrücken, ne? Wo wir so nicht ganz hinschauen, weil sie vielleicht sehr wehtun und weil sie vielleicht auch uns sorgen, dass das, was unsere Liebe ausmacht, in einer Art von profanem Erwachsensein versinkt, weil da auch viel, viel Romantik ist in unserer Liebe. Also viel, ja, viel Romantik, viel Schönheit, auch eine Unbeschwertheit, für die er viel mehr Verantwortung oder für die er viel mehr kann als ich. Ich bin in der Unbeschwertheit nicht so bewandt. Was war die Frage, die Liebe? und auch da möchte ich, und da ist vielleicht eine gewisse Strenge drin, die es vielleicht gar nicht so dringend bräuchte, aber ich möchte auch in der romantischen Liebe nicht einschlafen und irgendwann aufwachen und sehen so, ja, well, wir haben uns halt da so bequem reingegeben und sind nebeneinander auf dem Sofa so ein bisschen eingeschlafen, sondern ich möchte dieses Sofa immer wieder hinterfragen. Ich möchte wissen, steht das Sofa, wir haben gar kein wirkliches Sofa, aber hätten wir ein Sofa, stünde es an dem richtigen Ort? Fühlte es sich richtig an für uns? Wollen wir ein Sofa oder wollen wir einen fliegenden Teppich? Also wer sind wir heute, immer jetzt? Nicht, wer waren wir gestern? Vielleicht noch nicht mal, wer werden wir morgen sein, obwohl so eine Vision gut ist, glaube ich. Gemeinsam einfach zu sagen, so, wo wollen wir denn eigentlich hinfliegen? Aber immer wieder neu zu checken, wer sind wir denn jetzt? Und haben wir jetzt Bock auf dieses fucking Sofa? Haben wir jetzt Bock auf einander? Haben wir jetzt Bock, uns zu sehen und da wirklich hinzuschauen? Und da steht zum Glück, bringt mein Mann da immer wieder so die Schönheit und die Leichtigkeit und die Romantik rein, die so diesem ständigen Bohren und Hinterfragen und noch genauer gucken und nochmal weiterschauen und so, die dem wirklich einen was entgegensetzt, was absolut unbezahlbar ist. Denn man kann den Moment ganz schön verpassen, wenn man die ganze Zeit schaut, ob der Moment eigentlich stimmt. Dann ist man ja wieder nicht im Moment, sondern geht auf eine Metaebene des Momentes und erlebt den Moment nicht wirklich. Und das kann er wirklich gut. So, das war jetzt ein bisschen eine Schleife. Aber das, was ich reingeben kann, ist tatsächlich, ich kann immer wieder neu lieben und mich immer wieder neu verlieben. Und wenn mein Herz mal zugeht, dann kann das immer wieder brachial aufgehen und ich lasse es zu, dass es aufgeht. Und ich möchte das auch. Ich möchte den nie als selbstverständlich sehen. Und ich glaube, das tue ich auch nicht. Ich finde es unglaublich, jemand gefunden zu haben, der wirklich entschieden hat, an meiner Seite zu gehen und mit mir durch die Höhen, durch die Tiefen, durch die Fragen, durch die Antworten, durch das Lachen, durch das Tanzen, durch den Sex, durch was auch immer, durchzugehen und da zu bleiben. Der hat mich an Punkten begleitet, wo jeder andere Mensch einfach abgehauen wäre, weil es unerträglich war, weil ich wirklich die Tiefen von Depression und Essstörung und Ratlosigkeit und so durchwartet bin und niemand das halten konnte. Und er stand da immer, er ist einfach da geblieben. Und so jemand gefunden zu haben, das ist unbeschreiblich. Und ich möchte keinen Tag, und bestimmt gelingt es mir nicht bislang, aber ich möchte an sich keinen Tag vergehen lassen, wo er nicht weiß, dass ich dieses Wunder unendlich schätze und dass ich ihn wirklich einfach aus der Tiefe meines Herzens liebe. Und das feiere. Also ja, mein Mann, ich habe, glaube ich, mit allen Menschen, denen ich nahe bin, auch ganz schöne Kämpfe auszufechten, weil ich bin niemand, die Dinge, glaube ich, ungesagt lässt. Ich bin jemand, die Dinge auch schnell persönlich nimmt. Es wird besser, immer besser, aber das passiert mir schon. Und ja, deswegen ist es nicht, glaube ich, nicht einfach, mit mir nahe zu sein, weil ich bin absolut treu in Freundschaften, aber ich bin auch unbequem, würde ich sagen, und nervig und projiziere auch und spreche dann an, dass ich projiziere. Und es ist, glaube ich, mit mir nicht so einfach zu sein. Am einfachsten ist es mit Leuten, die mir, glaube ich, ähnlich sind. Das kann auch wirklich schwierig sein, aber ich habe Freundinnen, die mir so in der Sehnsucht nach Tiefe ähnlich sind. Und mit denen ist es leicht, weil dann ist es möglich, Dinge anzusprechen, ohne dass der andere denkt, so, bitte, das ist so anstrengend, ich möchte einfach nicht dahin schauen, sondern die vielleicht selber so sind. Ja, und ich habe das große, große, große Glück in meinem Leben, einfach einen Haufen fantastischer Menschen zu haben. Fantastische Freunde, eine fantastische Familie, die mich auch sehr fordert, die ich auch sehr fordere, also meine Eltern. Denen zolle ich auch den maximalen Respekt, weil die haben kein einfaches Wesen in diese Welt gesetzt. Die sind auch beide keine einfachen Wesen, deswegen ist es auch okay, dass sie so jemanden wie mich bekommen haben. Aber ich möchte auch da, ich möchte wirklich Beziehung, ich möchte Verbindung, ich möchte zeigen, gesehen werden, zuhören und tiefer gucken. Also, ich kann extrem lieben und es ist, glaube ich, nicht ganz leicht mit mir. Muss ich jetzt mal ganz kurz setzen lassen. Das war jetzt viel an Informationen. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich ganz schön voll geredet. Das ist nicht so leicht, das zu beschreiben. Ich habe das noch nicht so formuliert. Ja? Es ist halt intensiv und das kommt mir gerade so vor und das ist nach wie vor meine Frage. In diesem intensiven in Beziehung sein, in diesem intensiven nach Ausdruck suchen, in diesem intensiven Muttersein, was du beschreibst, wo ist denn da so das Juicy? Wo ist denn da die Ruhe zum einen, ne? Die Entspannung, aber auch einfach so lustvoll leben, lachen, dich verbreiten in deinem Sein und es zu genießen. Ja, ich glaube, das ist ein Grund, warum ich so gerne reise, weil ich mich in anderen Zusammenhängen oft anders erleben kann und anders loslassen kann als in dem Alltäglichen, vielleicht auch tatsächlich als in Deutschland. Ich setze mich schon ganz schön mit diesem Land auseinander, jetzt gerade auch in München, was ja meine Heimatstadt ist und in dem Lehel in München, wo ich schon geboren bin und in das ich per Zufall, als wir dann aus Berlin zurückkamen, wieder gezogen bin in die Nähe meines alten Gymnasiums. Was für mich als Jugendliche so der Super-GAU an depressiver Zukunftsvision war, Kleinfamilie in einer Vier-Zimmer-Wohnung, was luxuriös ist für München, wunderbar, ne? Aber trotzdem Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind im Lehel. ich habe als Jugendliche depressive Gedichte über das Lehel geschrieben und über München. Und mir war immer klar, das ist die Stadt, in die ich nie wieder zurückkehren werde. Und nun waren wir da lange in Berlin, was ich unendlich geliebt habe, weil einfach auch viele meiner sehr, sehr engen Freunde da sind. Ich da viel von dem gefunden habe, wer ich bin und wer ich in der Welt sein möchte. Und Menschen, die das begreifen konnten, was für mich erstaunlich ist immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat irgendwie ein Verständnis dafür, wer ich so bin. Nun ja, und dann zogen wir wieder hier in dieses Lehel und jetzt habe ich schon wieder die Frage verloren. Es ging um die Auseinandersetzung mit Deutschland, ne? Also ich setze mich hier einfach sehr auseinander mit all dem, was ist, vielleicht eben auch, weil hier so viel Vergangenheit ist und ich mich schon immer viel mit mir selber und meiner Vergangenheit und auch der Vergangenheit meiner Familie und all dem auseinandergesetzt habe. Und wenn ich auf Reisen bin, dann ist dieser Teil einfach weg. Oder wenn ich woanders auch wohne, dann setze ich mich damit auseinander, vielleicht in dem, was ich schreibe, aber von einem anderen Punkt, nicht von diesem in dem Sumpf drin stecken, sondern von dem auf den Sumpf drausschauen. Vielleicht aus einer Hängematte im Idealfall. Deshalb ist das ist somit ein Grund, warum es mir extrem wichtig ist, was natürlich in der Zeit jetzt gerade sehr schwierig ist, aber immer wieder rauszukommen. Aber in meinem Alltag, ich suche danach, ich werde besser darin. Aber grundsätzlich, wie ich schon sagte, ist es nicht das Erste, was mir gegeben ist, die Leichtigkeit des Seins. Das fällt mir in Frankreich oder in Italien oder sonst wo am Meer sehr viel leichter als in meinem Alltag, ja. Und liegt es an den Kindern, den Verpflichtungen? Nein, absolut nicht. Das kann man natürlich als Vorwand wunderbar vorschieben. Ich habe ja nicht die Kinder und dann habe ich so wenig Arbeitszeit und in der Zeit muss ich wirklich arbeiten und dann will ich für meine Kinder ganz da sein. Deswegen kann ich nicht die Leichtigkeit leben. Das ist aber, es wäre aber eine Lüge. Es liegt nie an irgendjemand anderem. Es liegt in meiner Persönlichkeit. Vielleicht auch Entscheidungen, die ich getroffen habe. Vielleicht auch in Vermeidungsstrategien, weil ich mich in dem Unglück, was es jetzt nicht ist, es ist kein Unglück, aber ich kenne mich in dem Unglück einfach viel besser aus. Die Leichtigkeit, die kenne ich nicht so gut. Deswegen ist so, la joie de vivre ist so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Und ich dehne die weiter und immer weiter. Also, manchmal schreibe ich mal einen Vormittag nicht, sondern fahre in den Wald mit einer Freundin und zünde ein Feuer an. Sowas hätte ich früher nie gemacht. Bekloppt, oder? Ich habe schon dieses deutsche Arbeiten schon ganz schön verinnerlicht. Was natürlich absurd ist, wenn man davon spricht, dass man seit Jahren in prekären Verhältnissen lebt. Da stimmt irgendwas nicht und ich glaube, das hat viel damit zu tun. Mit der Leichtigkeit, mit dem einfach mal die Lust zulassen und die Lebensfreude und mal ein bisschen sich selbst so von den Zügeln zu lassen. Das ist kein sehr schönes Bild, mir fällt gerade kein besseres ein. Magst du kurz noch von deinem Buch reden, von Anständig Leben? Ja, du weißt, Weißt du wahrscheinlich gar nicht. Nee, mit dem Titel habe ich mein Thema. Obwohl ich inzwischen Frieden geschlossen habe, aber lange hatte ich ein großes Problem mit diesem Anständig. Das ist ein Titel, der kam vom Verlag, den wollte ich nicht, habe mich aber breit reden lassen, habe das dann von Anfang an sehr bereut und das aber auch ein bisschen zu offen kommuniziert. Also ich habe quasi ja gesagt, ich nehme den Titel und bin ab da immer im Widerstand gegen diesen Titel und damit natürlich auch gegen mein eigenes Buch gegangen, was tatsächlich ziemlich blöd ist, wenn man so viel Energie in was reinsteckt. Ich mag das Buch wirklich nach wie vor sehr. Ich mochte nicht, was daraufhin passiert ist. Also zum einen wurde ich dann so ein bisschen in der Nachhaltigkeitsszene, die ich dann nach der Filmszene kennenlernen durfte, so weitergereicht und fand das so ein bisschen strange, dass es wirklich eine Nachhaltigkeitsszene gibt, in der es so Nachhaltigkeitsstars gibt, die dann überall hin eingeladen werden. Zu denen gehörte ich jetzt nicht, aber ich war dann auf so verschiedenen Diskussionen und Panels, wo die sich alle kannten und wo ich plötzlich das Gefühl hatte, hä, aber es sollte doch eigentlich um unsere Umwelt gehen und nicht darum, bin ich jetzt ein Star der Nachhaltigkeitsszene. Also da war irgendwie sowas, das war ein bisschen seltsam für mich. Ich mochte diesen Umgang auch nicht. Es gab so ein Interview im Fernsehen, wo der Moderator dann die Eingangsfrage uns zuschickte, die da hieß, wann haben Sie das letzte Mal gesündigt? Und so diese ganze Vorstellung von so, das habe ich ihm dann auch gesagt, als er mich fragte, woraufhin er mich die ganze Sendung nicht mehr angeschaut hat und zu Wort kommen hat lassen. Aber ich habe dann gesagt, so ich finde so dieses Konzept von diesem augenzwinkernden, hey, Nachhaltigkeit nervt doch im Endeffekt und Sündigen ist eigentlich total cool. So, wann hast du das letzte Mal gesündigt? In dem Zusammenhang ganz schön absurd. Also es gibt so dieses, die Nachhaltigkeitsszene, die sich nach dem, was ich so erfahren habe, sehr, sehr ernst nimmt, aber dann auch wieder irgendwie von einem Panel zum nächsten reist. Und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich da viel verändert davon. Aber das ist ein Außenblick, das mag natürlich völlig anders sein. Und natürlich gibt es da einfach Einzelfälle. Das ist jetzt ein Aspekt, den ich so gemeint habe wahrzunehmen. Dann gibt es so die Außenwelt, die alle so diese gut Menschen zu sich ins Studio einladen oder in einen Text darüber schreiben, aber das eigentlich so ein bisschen belächeln. Weil cooler ist es schon nicht, sich um die Umwelt zu kümmern. Und dann gibt es so diese Fraktion, ich habe ja wirklich versucht, das in Selbstversuchen, also für mich war das eher eine philosophische Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann ich glücklich in dieser Welt leben und dennoch ein Leben führen, das nicht auf dem Rücken anderer gelebt wird. Und das war die Frage, die mich interessiert hat. Und dabei ging es mir nicht darum, Maximen für ein richtiges Leben aufzustellen. Das war aber ein bisschen, glaube ich, was die Leute erwartet haben, vor allen Dingen wegen des Titels. Und dann kam aus allen Richtungen so zu extrem von den, sagen wir jetzt mal, also besonders wenn es ums Essen geht, ist das immer besonders heftige Diskussionen, weil sich alle da immer so schnell angegriffen fühlen. Also von den Normalessern, sagen wir mal, von den Omnivoren, kam dann oft so dieses, ja, viel zu extrem und da wurde ja der und der Aspekt nicht beachtet und Nussbutter hat auch im Zweifelsfall irgendwelchen Pilzbefall und so. Und dann kam aber auch aus der Veganer-Szene, weil ich mit einem Jäger im Wald war und für mich festgestellt habe, wenn ich Fleisch essen möchte, was ich nicht mehr tue, aber wenn ich Fleisch essen würde, wäre diese Art des Umgangs mit dem Töten, was um Fleisch zu essen notwendig ist, eine bessere, ich weiß nicht, ich habe nicht besser gesagt und ich finde besser auch nicht das richtige Wort, aber eine richtigere vielleicht. Und das ist natürlich für Leute, die vegan essen, weil sie sich dem Tierwohl verschrieben haben, ein totaler Affront. Jedenfalls hatte ich so das Gefühl, es geht im Endeffekt dann nur noch darum, isst du Butter, isst du keine Butter, bist du genug extrem oder zu wenig extrem und überhaupt nicht um die für mich viel wichtigeren Fragen, die da drin waren. Deswegen stehe ich dem Buch so ein bisschen zwiespältig gegenüber, weil ich auch die meisten Lacher bei Lesungen immer gekriegt habe für Stellen, wo ich mich über Leute lustig gemacht habe, was leicht ist. Jeder Kritiker weiß das, es ist extrem leicht, eine schlechte Kritik zu schreiben, besonders wenn es ein richtiger Verriss ist, weil die Leute das lieben, weil die Leute lachen und ja, und also das ist einfach, das ist am allereinfachsten. Man kriegt den meisten Applaus dafür. Schwierig ist es, zum Beispiel eine fundiert gute Kritik zu schreiben oder eine fundierte Kritik, die dennoch wertschätzend ist. Das lesen die Leute auch einfach nicht so gerne. Und ich mochte auch das nicht. Ich mochte es nicht, Applaus dafür zu kriegen, dass ich mich über Menschen erhebe. Seitdem habe ich einfach mich auf einen, man kann es spirituellen Weg oder einen Weg nach innen nennen. Ich finde, dieses spirituelle Wort ist auch ein bisschen abgenutzt oder oft verwendet und auch oft falsch verwendet. Aber auf einen inneren Weg gemacht und würde viele Dinge jetzt anders schreiben, anders sehen. Und das ist das Buch, von dem ich vorhin sprach, das ich auch noch schreiben möchte. Das wäre eigentlich der Nachfolger von diesem Anständig Leben. Genau. Und das heißt dann, ich dachte schon anständig sein erst, aber nein, es soll heißen im Feuer stehen. Diese Therapieausbildung. Wir reden schon ganz schön lange, gell? Ja, wir kommen bald zum Ende, aber erklär mir das nochmal kurz. Warum Therapeutin werden? Es gab einfach Zeiten, in denen habe ich gemerkt, es waren Zeiten, als es mir nicht besonders gut ging, unter anderem, weil ich gerne aus München wegziehen wollte und das mit meiner Familie als nicht mehr möglich gesehen habe, in denen arbeitsmäßig bei mir gar nichts funktioniert hat und ich mich auf irgendwelche Jobs beworben habe, irgendwelche miesen Texter-Jobs und gemerkt habe, es ist schön, mit Worten gut umgehen zu können, aber wenn dir da niemand was für zahlt, dann stehe ich ganz schön auf dem Trockenen. Eine Filmproduktion, die ich ja studiert habe, beherrsche ich zum einen nicht besonders gut. Aspekte davon ja, aber jetzt so das Handwerk an sich. Und dann wollte ich auch damals auf gar keinen Fall mehr hin. Und dann merkte ich so, ich möchte noch ein weiteres Standbein mir aufbauen. Genau, und habe diese Therapieausbildung gemacht. IFS heißt die, Internal Family System, oder das System der inneren Familie, wo es so um die inneren Anteile geht und darum als Therapeut den oder die Klientin, den Klienten, die Klientin dabei zu begleiten, mit den inneren Anteilen in Kontakt zu kommen. Und ich finde das wahnsinnig schön, weil es extrem empowernd ist. Also weil es tatsächlich Menschen hilft, sich selbst unterstützen zu können und innere Anteile im Kontakt selbst entlasten zu können, dass die sich transformieren, dass die sich entspannen. Innere Anteile können alles Mögliche sein, also da möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber das geht von einem Anteil wie meinem, der mich immer viel arbeiten lässt und mit ganz viel Druck, über Anteile, die einen eben in eine Essstörung zum Beispiel treiben, extremere Anteile oder suizidale Teile bis hin zu Depressionen, man nennt sie dann auch Verbannten, so die inneren Anteile, die wirklich ganz verzweifelt sind, hilflos und alleingelassen. Und mit denen in Kontakt kommen zu können und sich um die zu kümmern, das ist einfach wahnsinnig schön, wahnsinnig heilsam, habe ich erlebt. Ich fand das, als ich das lernen durfte, finde das nach wie vor eine der absolut eindrucksvollsten und wunderschönsten Methoden. Ja, und es war natürlich auch viel Selbstreflexion in dieser Ausbildung, aber einfach auch zu merken, was ich schon immer gut konnte, was auch so meiner Familiengeschichte entspringt, ist dieses mit Menschen zu sein, denen Raum zu geben, in dem sie was rausfinden können. Ich kann tatsächlich sehr gut zuhören und da sein und Menschen begleiten oder Menschen auch dabei unterstützen, ihr eigenes Potenzial zu sehen. Weil ich, wie gesagt, ziemlich gut lieben kann, kann ich das auch weit gut ausstrahlen und manchmal gelingt es mir, Menschen dabei zu begleiten, das in sich selbst zu finden und das ist natürlich wunderschön. Deswegen habe ich angefangen, Frauengruppen zu leiten hier in München. Jetzt mit Einzelklienten habe ich gearbeitet, habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, weil ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob das wirklich mein Weg ist. Ich finde es wunderschön, in Gruppen zu sein und das anzuwenden, aber auch viel einfach Raum zu haben, miteinander zu sein. Vielleicht auch über ein Wochenende oder so. Das plane ich jetzt mit meiner guten Freundin, mit der ich diese Frauengruppen leite. Das gefällt mir gut. Ich mache ja auch dramaturgische Beratung. Das heißt, ich unterstütze andere dabei, entweder ihre Projekte zu entwickeln oder tatsächlich überhaupt dahin zu kommen, zu wagen, Projekte anzugehen, Geschichten zu erzählen. Wie auch immer, über welches Medium auch immer. Und darin ist mir das auch sehr hilfreich, weil das tatsächlich der Ansatz ist, wie ich Menschen gerne unterstützen möchte. Nicht in erster Linie darin, dass ich ihnen eine Struktur aufzeige, wie was funktioniert, sondern sie dabei unterstütze, den Kern ihrer Erzählnotwendigkeit zu finden. Genau, also deswegen die Therapieausbildung und tatsächlich hilft es mir enorm, dieses zweite Standbein zu haben, selbst wenn ich seitdem mit dem Schreiben mich wunderbar über Wasser halten kann. Aber es entlastet diesen Teil von mir, der denkt, das Schreiben müsse jetzt allein für mein und eben meinen Anteil der Familie finanzielles Auskommen sorgen. Genau. Deswegen bin ich da sehr dankbar dafür. Ja. Und die kleine Teefirma, von der du sprachst. Das ist ein total schönes Projekt noch. Ich liebe Kräuter, ich liebe wilde Kräuter, ich liebe die Heilwirkung von Kräutern, ich liebe alternative Medizin. Und die Schwester von Stefan, von meinem Mann, ist TCM-Medizinerin, Akupunkteurin und Medizinerin. Und wir haben gemeinsam noch mit einer anderen Schwester, uns das ausgedacht, als wir in Frankreich beim Roséwein saßen, dass es ganz toll wäre, diese traditionell chinesischen Tees nach der Fünf-Elemente-Lehre, nach der Lehre von Yin und Yang, mit westlichen Kräutern, weil da gibt es eben eine neue Richtung, integrative chinesische Medizin, wo westliche Kräuter in erster Linie verwendet werden, die unserem Organismus einfach näher sind, besser zertifiziert werden können, angewendet werden, aber nach den Prinzipien der chinesischen Medizin. Und da haben wir Tees entwickelt und was das wahnsinnig Schöne daran ist, ist für mich eigentlich der Ausgleich, dieses sehr haptische, wirklich einfach gemeinsam zusammen zu sein. Das ist inzwischen in der Großfamilie ein Familienprojekt geworden. Und ja, diesen Ausgleich zu haben, neben dem Schreiben, neben dem Denken, neben der inneren Arbeit, so was ganz Konkretes zu haben, nämlich Kräuter in einen Bottich zu schütten und zuzuschauen, wie die durchmischt werden, wunderbar riechen, die einzufüllen per Hand, schön in schöne Dosen mit Aufklebern selbst per Hand drauf zu machen, zuzudrehen, Aufkleber drauf, das in den Laden zu stellen, dann wird das gekauft, dann freut sich jemand, das ist so, das tut meinem Herzen sehr wohl. Das zu machen, es macht mich extrem stolz, unsere eigenen Produkte in der Hand zu haben, die wir so von Anfang an geplant haben, die über jetzt echt auch Jahre entwickelt. Ich habe dafür immer weniger Zeit, als ich möchte, aber wir haben auch alle gesagt, die dabei sind, das ist ein Projekt, das sich entwickeln kann, wo jeder sich auch einbringen kann und das vor allen Dingen jetzt gerade im Moment keiner von uns fulltime machen möchte. Weswegen das so was ganz Organisches hat, dass das so organisch wächst und ja, uns begleitet und natürlich auch als Familie einfach echt sehr, sehr schön ist. Die Kinder sind da auch oft dabei, bringen eigene Ideen ein. Also meine Kinder, die großen Neffen, also die Söhne der Schwestern meines Mannes und Nichten, eine Nichte. Ja, also und der Vater von meinem Mann und von den beiden Schwestern, von den drei Schwestern. Bisschen komplizierte Familienverhältnisse. Hilft dann eben auch dabei. Und einfach so diese ganze Familie dabei zu haben, das ist wahnsinnig schön. Das macht mir große Freude. Ja, da sehe ich so ein bisschen den Ausgleich und die Lebenslust. Ja, nicht nur. Es gibt auch einfach viel, viel Arbeit. Aber ja, die steckt da auf jeden Fall drin. Deswegen ist mir dieses Projekt auch wirklich wichtig. Na gut. Ich wollte dich noch zu deinem Film Samoa in Tonga befragen und zu dem Podcast, den du machen möchtest. Hast du da Lust, noch ganz knapp was zu erzählen? Ja, kurz, gell? Weil jetzt ist wirklich schon ganz schön lange. Also, Somewhere in Tonga war ein Drehbuch, das ich mit dem Regisseur zusammen geschrieben habe. Und eigentlich gibt es dafür gar nicht so viel zu erzählen. Das war ein ziemlicher Kampf, dieses Buch hinzukriegen. Ich mag den Film, ich sehe Fehler, die wir da dran gemacht haben. Es ist, da ich mich in letzter Zeit viel mit eher weiblichen Themen beschäftige, ein sehr maskuliner Film, was ich tatsächlich mag. Sehr mag. Ich finde, es ist eine schöne Art von, oder eine schöne Männergeschichte und ich sehe einfach ein paar Fehler, die wir da gemacht haben. Ich sehe auch in der Geschichte einfach der Herstellung dieses Filmes und der Arbeit an diesem Film Dinge, die ich gerne anders gemacht hätte. Und gleichzeitig war das eine unglaublich bereichernde Erfahrung. War und ist so. Deswegen, da habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich sehr gerne selbst in Tonga gewesen wäre, das aber leider nicht geklappt hat, weil ich da ein kleines Kind hatte. Und der Podcast, darüber sage ich jetzt noch gar nicht so viel. Das kommt erst. Das hat aber mit meiner Liebe zu denen und Neugierde auf die Menschen zu tun. Und ist auch tatsächlich sehr freudvoll. Weißt du, wenn ich jetzt so diesem Gespräch, das wir gerade geführt haben, folge, merke ich, dass in all dem schon extrem viel Lust und Freude steckt. Und vielleicht ist tatsächlich das Geheimnis, das Element der Suche und des Drängens rauszunehmen und rausfinden zu müssen über das Außen, wer ich in Wahrheit bin. Und dann ist schon alles gut. Das weiß ich nicht, aber es kommt mir gerade so. Klingt ein bisschen so. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer bist du nach diesem ganzen Gespräch? Wie wäre deine Antwort? Eigentlich ein ziemlich, ziemlich glücklicher Mensch. Gar nicht eigentlich. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ja, ich bin eine reich beschenkte Frau. Ich möchte noch ganz viel erleben. Ich möchte wirklich viel herausfinden über das Wie, Warum, Wohin. Wenn ich mir das alles anschaue, was ich jetzt so erzählt habe und wo ich mich jetzt frage, bin ich dem gerecht genug geworden? Ich weiß, ich kann enthusiastisch erzählen, aber wenn es darum geht, auszudrücken, wie ich zu Menschen stehe oder wie sehr ich Menschen mag, wie wichtig die sind in meinem Leben, dann ist mir immer meine Frage, habe ich es zum Ausdruck gebracht oder hätte ich es noch mehr zum Ausdruck bringen müssen? Aber ohne diese Frage jetzt wieder reinzubringen, wäre es für mich tatsächlich, kann ich nur sagen, ich bin reich beschenkt. Ich habe ein wirklich volles Leben, ein intensives Leben und nichts anderes wünsche ich mir. Ich habe ein intensives Leben mit intensiven Beziehungen, mit intensiven Aufgaben, die ich mir gesucht habe, mit intensiven Ausdrucksmöglichkeiten. Wer bin ich? Ich weiß nicht, ob ich das jemals in der Gänze beantworten kann. Jetzt gerade bin ich sehr dankbar und irgendwie nach dem ganzen vielen Reden in mir drin ziemlich still und das ist schön. Und zu diesen Gedanken des Nichtstuns oder die Möglichkeit des Nichtstuns und der Leichtigkeit des Zelebrierens, das nehme ich jetzt mal mit aus diesem Gespräch. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt, oder? Ich stelle mal die Frage, die du mir verraten hast, die du am Ende immer in deinem Podcast stellst. Wenn alles möglich wäre, was würdest du tun? Wenn alles möglich wäre, würde ich jetzt mit meinen Büchern, mit dem Filmprojekt zu Verlagen, zu einer Produktionsfirma gehen, so lange da sitzen bleiben, bis die mir die Verträge unterschreiben, Geld auf mein Konto tun und dann erstmal reisen gehen, erstmal einfach raus aus jetzt dieser ganzen Zeit und auch dem vielen Arbeiten und diesem Land gerade. Erstmal reisen gehen mit der Option, auch erstmal nicht zurückzukommen. Das hätte ich gerne. Ja, wenn alles möglich wäre, würde ich das gerne aufmachen und einfach sagen, wir ziehen mal los und schauen, was uns begegnet. Dankeschön. Ich danke auch.
Sie hörten ein Interview mit sich selbst aus der Reihe Selbstgespräche. Mehr unter www.selbst-gespräche.de.